Herr Schmidt, wie italienisch mussten Sie eigentlich sein, als Sie Ende 2015 an die Spitze dieses Museums berufen wurden, als erster Ausländer und damit auch erster Deutscher überhaupt? Es hatte das vorher noch nie in der viele hundert Jahre langen Geschichte der Uffizien gegeben, dass hier ein Nicht-Italiener an der Spitze steht. Wie italienisch mussten Sie sein?
Klar muss man außer der internationalen Erfahrung, die ganz, ganz wichtig war für die Berufung innerhalb der Museumsreform in Italien, war es wichtig, dass man jemanden beruft, der auch die italienischen Verhältnisse kennt. Ich habe hier in den 90er Jahren Kunsthistorischen Institut der Max-Planck-Gesellschaft, damals noch vom Bundesforschungsministerium getragen, gearbeitet, habe meine Dissertation an dem Kunsthistorischen Institut einer deutschen Gründung von 1897 gearbeitet und habe da schon 7 Jahre lang in Florenz gelebt. Das heißt, Florenz als Stadt kenne ich schon damals aus der Perspektive eines Doktoranden, also einer etwas anderen Perspektive. Aber die Mentalität der Italiener, auch die wissenschaftliche Welt von Florenz. Florenz ist ja auch ein Wissenschaftszentrum. Damit vertraut zu sein, ist fundamental als Museumsdirektor, als Direktor dieses Museums. Was interessant ist, ist, dass selbst im 18. Jahrhundert, als die Uffizien das zweite Museum der Welt waren, das dem Publikum geöffnet war, in dem man also nicht mehr bloß ein Empfehlungsschreiben brauchte an den Großherzog, um die Sammlungen besichtigen zu dürfen, sondern indem man einfach sich nur an der Tür präsentieren musste und dann reinzukommen, sehen zu können, nach dem British Museum das zweite Museum der Welt, das selbst damals unter den Habsburg-Lothringern, die selbst österreichisch waren, da waren die Direktoren immer italienisch. Und zwar nicht nur italienisch, sondern florentinisch sogar. Und das ist auch bis heute tatsächlich der Fall. Ich glaube, für die Florentiner wäre es sehr viel schwieriger zu schlucken gewesen, wenn ein Direktor aus Pisa oder aus Siena berufen worden wäre, als
Als
ein
ein
Direktor aus
Deutscher.
Deutschland.
Trotzdem, wenn man Zeitungsberichte von damals liest, dann ist das in der Kulturszene ja nicht ganz klaglos hingenommen worden, dass ein Deutscher nicht nur auf diese Position berufen worden ist, sondern die Regierung Matteo Renzi hat damals auch andere Spitzenpositionen ausgeschrieben und damit sozusagen für Nicht-Italiener geöffnet. Haben sich diese Wogen inzwischen geglättet?
Die Wogen haben sich innerhalb weniger Tage im Grunde geglättet. Es war sicher eine polemische Spitze dabei, dass der Kulturminister Dario Franceschini damals 7 Ausländer berufen hat, außerdem 4 Italiener, die aus dem Ausland wieder heimgekehrt sind. Das heißt, das ging auch darum, um den Bürokraten zu zeigen, die also nach der traditionellen Methode also sich langsam Zentimeter um Zentimeter hochgearbeitet haben, dass hier jetzt wirklich ein Wandel eintritt und eintreten muss. Das war es aber dann auch in dem Moment, in dem wir dann eingetroffen sind, über den Zeitraum von mehreren Monaten hinweg. Dann ist wieder jeder nach seinen eigenen Taten und Worten beurteilt worden. Und auch die Tatsache, dass alle von den Ausländern Italienisch sprechen, war sehr wichtig. Das ist etwas, was die Italiener nie wirklich hingenommen haben mit Michael Schumacher, als er für Ferrari gefahren ist, dass er nie wirklich Italienisch gelernt hat, außer in 2, 3 Worten. Das ist jetzt vielleicht mit seinem Sohn etwas anders.
Einige Jahre haben Sie in Florenz gelebt, vor Ihrer Promotion haben Sie vorhin gesagt, jetzt 1,5 Jahre als Direktor der Uffizien. Kann man sich in die Stadt und ihre unermessliche Schönheit so verlieben, wie das viele Touristen tun, wenn man mit der wissenschaftlichen Distanz eines Kunsthistorikers hier arbeitet und lebt?
Natürlich, und das sind ja nicht nur die Touristen, auch die Florentiner sind voll und ganz in ihre eigene Stadt verliebt. Das führt ja auch zu Problemen. Das führt dazu, dass eben die Florentiner sich überhaupt nicht vorstellen können, wie jemand auch nur in Prato oder in Pisa vernünftig leben kann, weil sie so davon überzeugt sind, dass Florenz der Mittelpunkt der Welt ist. Florenz hat eine Dichte an Kulturschätzen, an Kunstschätzen, auch an bibliografischen Schätzen. Die Bibliotheken von Florenz sind enorm reich. Und wir erleben es tatsächlich regelmäßig, dass Leute das Stendhal-Syndrom erleiden. Das heißt, sie kommen in das Museum und in einem bestimmten Saal werden sie dann ohnmächtig. Also das ist ein Phänomen, was beschrieben wurde schon vor über 100 Jahren. Man denkt manchmal, ja, das ist wahrscheinlich eine Übertreibung oder so. Vielleicht haben die Leute nicht genügend getrunken und werden deswegen ohnmächtig. Aber das ist tatsächlich etwas, was wir beobachten. Unsere Mitarbeiter in den Sälen sind auch alle in erster Hilfe ausgebildet. Es ist tatsächlich so, dass im Botticelli-Saal wir ein erhöhtes Auftreten von Ohnmachtsanfällen und sogar von epileptischen Anfällen haben.
Weil die Leute so aufgeregt
Das
sind.
muss damit zusammenhängen. Also es ist tatsächlich so, wir haben den Botticelli-Saal neu eingerichtet, neu gehängt. Das ist jetzt auch viel ruhiger und wir haben gesehen, dass offenbar jetzt auch die Zahlen dieser Anfälle zurückgegangen sind. Das ist etwas sehr Positives. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass jetzt jeden Tag da scharenweise Leute umfallen, aber jede 2-3 Monate oder so ist sowas passiert. Und wir haben seit der Neueinrichtung der Botticelli-Säle also keinen solchen Anfall in den entsprechenden Räumlichkeiten mehr gehabt. Das heißt, vielleicht hilft auch diese neue Einrichtung, das sich ruhiger mit dem Kunstwerk auseinandersetzen zu können und sich nicht so sehr erschlagen zu fühlen.
Die Uffizien, Herr Schmidt, ein historisches Gebäude mitten im Herzen des kulturellen Florenz mit einem unermesslichen Kunstschatz, Bilder von ganz unchronologisch, wie sie mir jetzt einfallen, Leonardo, Botticelli haben Sie gerade erwähnt, Raphael und Tizian, Giotto, Caravaggio, das berühmte Dürer-Porträt von Lukas Cranach. Wenn man diesen Kunstschatz zu betreuen hat, wie Sie als Direktor der Uffizien, muss man dann in erster Linie ein Kunstexperte sein oder ein Manager oder auch ein Netzwerker im Verhältnis zur Stadt und zum Staat?
All das zusammen. Es ist sehr wichtig, dass man nicht nur einen Netzwerker, das heißt einen Politiker oder nur einen Manager hat und dann sozusagen den künstlerischen Direktor dann nebenbei. Denn es geht häufig darum, ganz schnell Entscheidungen zu fällen und da braucht man wirklich dann den Hintergrund aus beiden Richtungen, sowohl einen Management-Hintergrund als auch einen Fachhintergrund. Also das ist ganz wichtig, denn der Manager müsste sich vorher immer beraten mit Experten, genauso wie der Kunsthistoriker sich immer beraten müsste mit Experten im Managementgebiet. Man hat gesehen, es ist in Italien tatsächlich so gewesen, dass für Museen, selbst für Verwaltungsaufgaben in Museen lange Zeit nur Kunsthistoriker und Archäologen beschäftigt wurden, die sich das so dann im Selbststudium beigebracht haben oder teilweise auch gar kein Interesse hatten an irgendwelchen Verwaltungsaufgaben oder auch darum, und das ist etwas sehr Positives, etwas sehr Kreatives, den Besuchern wirklich ein positives Erlebnis zu vermitteln. Und das geht eben nur über administrative Maßnahmen. Man kann sich dann eben nicht darauf zurückziehen, dann nur irgendwie ein Bild neu zu datieren oder nochmal eine weitere Ausstellung nochmal zu seinem Lieblingskünstler zu veranstalten. Das war ein bisschen zu viel der Fall in Italien der Vergangenheit, dass tatsächlich Museumsdirektoren sich darauf konzentriert haben, ihren eigenen Forschungen, ihren eigenen wissenschaftlichen Interessen nachzugehen, aber nicht an das Publikum gedacht haben. Das heißt, diese internationale Perspektive, da auch etwas vom Management reinzubringen, um den Museumsbesuch sowohl qualitativ zu verbessern, als auch die Finanzen dann quantitativ zu verbessern. Und das ist sehr wichtig, dass ich das jetzt an zweiter Stelle sage, denn das kommt automatisch nach. Das ist ein großer Fehler, dass viele Leute dann von einem Extrem ins andere gehen und dann sagen, okay, also das Ganze muss wirtschaftlich sein, also werde ich das Museum jetzt wie einen Supermarkt aufziehen und werde versuchen, so viele Leute wie möglich durchzupressen, so schnell wie möglich. Das ist ganz falsch. Erstens verliert das Museum dann grundlegend seinen Sinn, aber die Leute bleiben dann auch weg. Also was viel, viel wichtiger ist, ist Erlebnisbesuchers anzusetzen, die Schlangen zu verkürzen. Das ist ja ein großes Problem, die langen Schlangen an den Uffizien. Das ist auch nichts, was man wie mit dem Ei des Kolumbus von einem Tag auf den nächsten mit einem genialen Schachzug ändern kann. Wir haben mit einer italienischen Universität, die spezialisiert ist auf dem Gebiet, ein Abkommen geschlossen, ein Forschungsabkommen. Das ist also ein echtes Forschungsprojekt, das wir machen, das darauf abzielt, die Ursachen festzustellen und dann auch Lösungen zu entwickeln. Nachdem ich berufen worden bin, nachdem ich die Uffizien ja so lange schon als Besucher sehr gut kannte, war das ganz klar, dass das eines der ganz großen Probleme der Uffizien ist, dass die Leute erst einmal 2, 3, 4 Stunden in der Sonne stehen und wenn sie dann endlich in die Säle kommen, schon gar nicht mehr in der Lage sind, die Kunst dann aufzunehmen. Wir testen jetzt bestimmte Module dieses neuen Systems aus und ab 2018 wird das dann eingeführt, sodass man dann sein Ticket löst, ein ganz bestimmtes Zeitfenster bekommt, in dem man dann nicht mehr Schlange stehen braucht und dann sofort ins Museum reinkommen kann und dann auch verschiedene Vorschläge bekommt, was man in der Zwischenzeit macht. Aber es geht ja nicht nur daran, die Schlangen von außen nach innen zu verlagern. Das hätte auch überhaupt keinen Sinn, sondern gleichzeitig, was viel wichtiger ist, die Infrastrukturen im Inneren zu verbessern.
Um mal eine Zahl zu nennen, etwa 2 Millionen Besucher zählen Sie pro Jahr. Das sind 6.000 bis 7.000 Menschen pro Tag, die durch die Gänge schwärmen und strömen.
Niemand kommt in die Uffizien und sagt, ich möchte nur 3 Bilder sehen oder ich möchte nur 5 Bilder sehen oder ich möchte nur 10 Bilder sehen. Aber man muss sich auch vorstellen, wenn man zum allerersten Mal in die Uffizien kommt, also wie viel Kunst kann man denn überhaupt aufnehmen? Jeder möchte etwas mitnehmen und das ist auch richtig. Es gibt ja Leute, die nur ein einziges Mal in ihrem Leben nach Florenz kommen und dann nie wieder. Den Leuten muss man dann auch wirklich ein unvergessliches Kunsterlebnis bereiten. Und tatsächlich ist es sinnvoll, ich würde sagen, irgendwie 30 berühmtesten Bilder durchaus zu zeigen und die tatsächlich in einen Parcours einzubinden, den man wahlweise gehen kann. Jeder kann dann aufhören, wenn er möchte. Er kann auch dann einsetzen, wenn er möchte. Derzeit ist es so, dass es einen einzigen Eingang gibt, dass sich dann die Leute gleich in den allerersten Sälen wie in einer Serie von Flaschenhälsen stauen und dass dann die Säle danach leer sind. Also das ist ja eine enorme Ressourcenverschwendung, diese ganzen leeren Säle mit großartigen Kunstwerken zu haben. Das heißt, wir werden mehrere Ausgänge und mehrere Eingänge öffnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir werden dann die elektronischen Infrastrukturen schaffen, sodass wir dann auch genau sehen, wie viele Menschen sich wo aufhalten. Und auch das kann sehr nützlich sein für den Besucher, der sich selbst entscheiden möchte, wo er hingehen möchte. Denn es gibt dann Säle, die kann man dann sehen auf dem eigenen Mobiltelefon, die dann leer sind. Oder man kann sehen, welche Säle sind voller, welche Säle sind leerer. Und dann kann sich jeder selbst nach eigener Entscheidung hingehen. Also man darf das den Leuten ja nicht irgendwie vorsetzen oder vorkauen. Das wäre ganz grundfalsch, sondern den Leuten Wahlmöglichkeiten zu geben. Die Sammlung ist so, so reich, dass man da auch Tage, Wochen und Monate sich in den Uffizien aufhalten kann. Ich selbst halte mich jeden Tag in den Uffizien auf, von morgens früh um 7 bis abends manchmal nach 10. Als wir die Botticelli-Säle neu eingerichtet haben sogar, das haben wir immer abends tun müssen, damit wir die Besucher nicht stören, vor allem damit wir auch die Bilder zugänglich lassen, während wir arbeiten. Und da haben wir uns dann mit den Ingenieuren, mit den Architekten, Kuratoren und Technikern abends um 7 getroffen und dann bis morgens um 2 Uhr jeweils gearbeitet, jeden Abend in den letzten Wochen vor der Öffnung der Säle. Und trotzdem, ich entdecke also immer noch Neues. Das ist das Fantastische. Das ist ein solcher Reichtum, eine solche Dichte. Das ist ganz fantastisch.
Das ist ja das vielleicht berühmteste Gemälde in den Uffizien. Wir haben es jetzt mehrfach erwähnt, Sandro Botticellis Geburt der Venus. Sie haben selber auch gesagt, dass es auch zu Ihren absoluten Lieblingsbildern gehört. Eine schöne junge Frau, die etwas schamhaft in einer großen Jakobsmuschel steht und von Zephyr, dem Gott des Windes, an die Küste von Zypern gepustet wird, steht das so ein bisschen als Allegorie auch für den frischen Wind, den Sie in dieses Jahrhunderte-alte Museum bringen wollen?
Ja, das können Sie so sagen, also das ganz bestimmt. Und in der Tat habe ich mit der Neuausrichtung des Museums, der Neueinrichtung der Säle tatsächlich mit den Botticelli-Sälen begonnen, weil die allerproblematischsten waren. Das ging also ganz fürchterlich zu mit Touristengruppen, die sich gegenseitig an die Wand drückten. Jeder wollte das Bild sehen, die Bilder waren auch sehr schlecht ausgeleuchtet, hatten spiegelndes Glas jeweils davor. Das heißt, die Leute haben versucht, so nah wie möglich ranzugehen. Dann waren sie auch ganz dicht mit anderen Bildern zusammengehängt. Das heißt, die anderen Gemälde von Botticelli, die auch große Meisterwerke sind, die konnte man gar nicht wahrnehmen. Denn erstens standen Leute davor, die sich eigentlich nur die Venus oder den Frühling von Botticelli ansehen wollten, diese beiden ganz großen und ganz berühmten Meisterwerke. Oder eben man hat nur Köpfe von anderen gesehen, weil die Räume selbst so voll waren. Das heißt, die Bilder sind jetzt in Räumen, die viel weiter, viel größer sind. Um die Gemälde herum ist viel Platz, sodass man sich dann die Gemälde also auch viel, viel besser anschauen kann, ohne irgendetwas anderes zu blockieren. Das Glas, was davor ist, ist ein ganz modernes, neu entwickeltes Glas.
Das Panzerglas.
Das Panzerglas.
Das man aber kaum als solches erkennt. Wie dick es ist, sieht man nicht.
Genau, und das ist, ich habe es auch mehrfach schon erlebt, dass Leute gesagt haben, warum habt ihr denn kein Glas mehr, ist das nicht gefährlich? Denn man hat nicht mehr diesen Spiegeleffekt. Aber jetzt stehen die Leute also ganz andächtig im Halbkreis darum. Und tatsächlich, wir können 120 Leute vor dem Gemälde haben und jeder sieht was. Jeder sieht das Gemälde und nicht bloß den Kopf der anderen Besucher. Und die Leute, die Selfies machen, die in Museen kommen, Selfies zu machen, machen das natürlich auch. Aber dann passiert etwas, was vorher nicht passiert ist. Die Leute bleiben stehen und schauen. Und dann machen sie vielleicht noch Detailaufnahmen vom Gemälde und dann bleiben sie stehen und schauen immer noch. Und das ist wirklich ein Wunder, denn das ist das, worum es ja eigentlich geht, denn dass ein Kunstwerk den Besucher anspricht und engagiert. Und das passiert. Die Leute verbringen viel, viel mehr Zeit jetzt in den Botticelli-Sälen als vorher. Und die Leute, die haben ein echtes Kunsterlebnis, die nehmen wirklich was mit und die kommen auch wieder. Und das ist jetzt der Grund, warum ich auch immer sage, denk jetzt nicht immer zuallererst an das Wirtschaftliche, das kommt automatisch danach. Denn wer ein wunderbares Kunsterlebnis im Botticelli-Saal hat und dann anschließend noch im Michelangelo-Saal und dann anschließend noch im Leonardo-Saal, dann kommt man auch wieder. Und das Museum ist so reich an Kunstschätzen, das kann man gar nicht alles an einem Tag aufnehmen, muss man ja auch nicht. Es ist wichtig, dass jeder seine eigene Auswahl trifft und das werden die zukünftigen Eingänge und Ausgänge dann auch ermöglichen.
Sie haben vorhin schon die Finanzen erwähnt. Sie sehen es auch als Ihre Aufgabe, Eike Schmidt als Direktor der Uffizien, das Museum auf finanziell gesunde Beine zu stellen. Mhm. Der Eintritt kostet im Moment nur 8 Euro für Erwachsene. Mhm. Das finde ich sehr wenig für diese Kunstschätze, die man hier geboten kriegt. Wäre da nicht eine Möglichkeit, einfach mit höheren Ticketpreisen für höhere Einnahmen zu sorgen? Oder?
Also wir haben tatsächlich jeden ersten Sonntag im Monat freien Eintritt für alle staatlichen Museen. Das ist eingeführt worden, auch von dem Kulturminister Dario Franceschini, gleich als einer seiner allerersten Amtshandlungen. Das Programm ist ein großer Erfolg und es zeigt vor allem, dass das dem normalen Besuch während der Woche und während der anderen Wochenende überhaupt in keiner Weise schadet, also was jetzt die Besucherzahlen angeht. Das heißt, es kommen zusätzliche Leute rein, die sonst gar nicht ins Museum gehen würden. Der Eintrittspreis liegt in der Tat bei 8 Euro, wenn keine Sonderausstellung stattfindet, sonst 12,50 Euro. Und das sind alles Preise, die auf höchst komplexe Weise ausgehandelt wurden zwischen Ministerium, Stadt und anderen Verwaltungsebenen. Das ist jetzt alles viel leichter geworden mit der Museumsreform. Mir schwebt in der Tat eine neue Preisstruktur vor, die sich allerdings auf die verschiedenen Jahreszeiten bezieht. Denn was man nicht wissen kann, wenn man nicht in Florenz lebt und was sich auch die Florentiner häufig nicht genügend klar machen, wir haben tatsächlich Hochsaison 8 Monate im Jahr.
Ungefähr von Ostern bis zum Spätherbst.
Ja, eine Woche vor Ostern fängt das an und das geht exakt bis zum 31. Oktober. Mhm. In der ersten Novemberwoche ist das Museum dann schon gehend leer. Wir haben keine Mittelsaison, dann haben wir sofort Tiefsaison. Mhm. Vom 1. November bis Mitte März, Ende März. In der Tat ist es wichtig, dass wir mehr Leute in das Museum im Winter bringen. Wir haben im letzten Jahr 2016 sogar unsere Besucherzahlen noch steigern können in meinem ersten Amtsjahr. Und zwar ausschließlich dadurch, wir hatten sogar während der Hochsaison etwas weniger Besucher, was ich sehr, sehr positiv empfinde, denn das bedeutet tatsächlich, dass die Besucher ein besseres Kunsterlebnis hatten. Aber vor allem haben wir mehr Leute in der niedrigen Saison, in der Nebensaison reinbringen können in das Museum. Und das ist wichtig, daran zu arbeiten, denn wir haben ein enormes Potenzial von 33% praktisch aller Monate. Ein Drittel des Jahres sind wir gähnend leer geradezu und durch spezielle Initiativen, das kann eben auch besonders niedrige Preise sein, durch Ausstellungen, die wir jetzt vermehrt im Herbst, im Winter organisieren und dann auch durch andere Initiativen, durch Musik. Eine andere Neuerung, die ich gebracht habe, ist zur Zusammenarbeit mit dem Maggio Musicale.
Einem Festival im Mai.
Ja, das ist also ursprünglich als Festival im Mai entstanden und dann haben sie also auch eine Saison kreiert, schon seit vielen Jahrzehnten, um dann das Musikangebot in Florenz, also auch während der normalen Theatersaison, zu offerieren. Und wir haben mit denen ein Abkommen geschlossen, dass sie also im Sommer im Innenhof des Palazzo Pitti Opern aufführen. Und das war ein riesiger Erfolg, denn das ist da, wo die Oper tatsächlich auch als allererstes entstanden ist. In einigen Florentiner Palazzi, die heutzutage also von Familien bewohnt werden, die sind also nicht mehr zugänglich, sind nicht mehr öffentlich. Und dann eben im Palazzo Pitti vor allem für die großen europaweiten beachteten Hochzeiten des Großherzogs und seiner Familie wurden tatsächlich die ersten Opern aufgeführt und dann auch in Norditalien an den Höfen. Und die Akustik ist ganz fantastisch. Also man hört überhaupt nichts vom Stadtlärm, denn die dicken Mauern dieses Palazzo, die schirmen das akustisch also perfekt ab. Es gibt viele Musikstücke, die im Inneren des Palazzo Pitti zuerst aufgeführt wurden. Palazzo Pitti ist historisch immer mit der Musik verbunden gewesen und mit der Mode. Aber was die Musik angeht, haben wir in der Sala Bianca, dem berühmtesten Festsaal im Palazzo Pitti, dann Konzerte von Oktober an bis Dezember eingeführt. Und das werden wir dann jetzt im kommenden Jahr weiterführen. Wir werden praktisch Oktober bis Dezember und dann nochmal im Frühjahr bis Ostern Konzerte aufführen im Palazzo Pitti. Und auch das war ein großer Erfolg. Da sind auch viele Florentiner gekommen, die normalerweise gar nicht ins Museum gehen, aber auch immer international, dann auch Japaner, Deutsche, Franzosen, Amerikaner. Und das ist das Schöne auch an Florenz, dass wir auf der einen Seite eine ganz bodenständisch verwurzelte florentinisch-toskanische Gesellschaft und ein entsprechendes Publikum haben, aber dass wir auch ein internationales Publikum haben durch die Anwesenheit von so vielen Forschern, Studenten und Wissenschaftlern aus aller Welt.
Sie haben anlässlich der Modemesse Pitti Uomo auch Karl Lagerfeld in diesen Palazzo geholt mit Modefotografien. Der Palazzo, der früher der Wohnsitz der Medici war.
Ja, das war für die Florentiner höchst ungewohnt. Das kam bei allen unter 40 sehr, sehr gut an. Das haben wir in den Social Media gesehen. Also viele Leute haben da so Fotos gepostet, waren ganz begeistert. Und bei den Generationen, die etwas höheres Alter haben, war mehr Skepsis verbreitet. Aber auch das war ein Erfolg. Karl Lagerfeld selbst war nicht zum ersten Mal im Palazzo Pitti. Er hat eine seiner ersten Modekreationen in den 50er Jahren im Palazzo Pitti vorgestellt. Denn die Sala Bianca ist tatsächlich der Ort, in dem die ersten Modemessen in Italien und der ganzen Welt stattfanden, zusammen mit Paris, dem praktisch das System der Mode, wie wir sie heute kennen, entwickelt wurde. Von 1952 an fanden also jeweils die großen Modenschauen im Januar und im Juni in Florenz statt. Die wurden dann 1982 aufgrund einer politischen Entscheidung mit einem Schlag von Florenz nach Mailand transferiert. Aber es gibt immer noch das Programm Pitti Uomo, die Männermode, was tatsächlich die größte Männermodemesse der Welt ist. Die habe ich jetzt auch wieder nach über 30 Jahren reingelassen. Also die haben eigentlich, nachdem sie gesehen haben, dass ich der Mode gegenüber aufgeschlossen bin, weil es historisch zum Palazzo dazugehört, an meine Tür geklopft. Und da fand jetzt tatsächlich am 11. Januar die erste Modenschau wieder statt. Und ich glaube, diese Tradition wird auch weitergeführt, weil auch das ein voller Erfolg war.
Sie selber, Herr Schmidt, sind studierter und promovierter Kunsthistoriker. Und wenn man Ihrer Biografie oder einer Ihrer Biografien glauben darf, dann sind Sie schon als Kind in Ihrer Heimatstadt Freiburg in das Augustinermuseum gegangen, um die gotischen Skulpturen dort abzuzeichnen. Was hat Sie daran so fasziniert?
Also das ist so eine meiner ersten Kunsterinnerungen, die ich habe. Meine Eltern haben mich da reingebracht in ein museumspädagogisches Programm. Und das hat mich tatsächlich fasziniert. Das hat aber nicht dazu geführt, dass ich dann sofort mich entschlossen hätte, jetzt werde ich Künstler oder jetzt werde ich Kunsthistoriker. Ich wusste gar nicht bis meinen ersten Semestern, dass es überhaupt Kunstgeschichte gibt als Fach. Die Kunst hat mich tatsächlich fasziniert, aber auch die Literatur, Philosophie. Also ich bin jetzt nicht irgendwie ganz speziell immer auf die bildende Kunst fixiert gewesen. Auch in der Schule gab es mehrere meiner Freunde, die also viel, viel besser zeichnen konnten als ich. Also da bin ich sicherlich nicht irgendwie herausragend begabt, aber interessiert schon sehr und durchaus während meiner ganzen Kindheit. Ich weiß gar nicht, was mich dort besonders an diesen gotischen Skulpturen fasziniert hat, auch farbig bemalten, spätgotischen Skulpturen, die wir im Freiburger Augustinermuseum haben. Das ist natürlich etwas, was ein Kind sehr faszinieren kann und mich damals fasziniert hat.
Das heißt, es war auch eine Prägung durch Ihre Eltern. Hatten die selber auch mehr leidenschaftlich mit oder sogar beruflich auch mit Kunst und Kultur zu tun?
Mein Vater ist Arzt und aus einer Arztfamilie hat er sich für Musik interessiert und interessiert sich auch heute noch für Musik. Er singt in einem Chor, unter anderem auch mütterlicherseits haben wir eine Reihe von Musikern, aber keine Künstler. Ich hatte einen Urgroßvater, der war Maler, aber nicht berühmt. Der Name ist völlig unbekannt. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie in den Genen ist. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass eine Offenheit der Kunst gegenüber auch im Elternhaus da ist oder nicht notwendig im Elternhaus, wenn es nicht im Elternhaus ist, dann auch in der Schule, das ist ja auch wichtig. Ich hatte einen Kunstlehrer in der Schule, der selber bei Otto Dix noch gelernt hat. Ich hatte einen ausgezeichneten Deutschlehrer. Also es ist nicht nur in der Kunst, ich glaube, es ist sehr wichtig, auch die Lehrer, die man in der Schule hat.
Sie haben, Herr Schmidt, nach Ihrem Studium der Kunstgeschichte eine sehr internationale Karriere absolviert. 2001 wurden Sie Kurator an der National Gallery of Art in Washington D.C., 2006 dann am John Paul Getty Museum in Los Angeles, 2008 dann sind Sie in den Kunsthandel gewechselt und zum Aktionshaus Sotheby's nach London gegangen, 2009 zurück in die USA zum Minneapolis Institute of Art. Wollten Sie immer neue Herausforderungen und neue Länder kennenlernen oder muss man, wenn man in dieser Szene unterwegs ist, tatsächlich so international aufgestellt sein?
Ja, ich glaube, es ist ein enormer Vorteil, wenn man nicht nur das Gleiche tut in der gleichen Institution, sondern wirklich neue Erfahrungen sucht. Und aus jeder dieser internationalen Museen, das ist ja alles sehr bedeutende Museen, lernt man auch etwas Neues. Man sieht eben auch, es gibt nicht den besten Weg, in dem man gehen kann, sondern man wird dazu herausgefordert, auch neue Dinge zu entwickeln, Vergleiche zu ziehen, wie man Probleme lösen kann, wie man Dinge neu angehen kann. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist in jedem Beruf so. Ganz bestimmt, was Museen angeht, ist das ganz, ganz wichtig.
Haben Sie auch einen Preis für diesen häufigen Länderwechsel bezahlt, zum Beispiel was Familie oder Freundeskreis angeht?
Hätte ich wahrscheinlich getan, wenn wir nicht jetzt im digitalen Zeitalter leben würden. Ich habe es gemerkt, als ich von Florenz nach Washington gezogen bin 2001, so ein paar Wochen vor dem 11. September. Also das war ein wichtiger Einschnitt auch in dieser Hinsicht. Aber damals gab es E-Mail zwar schon, aber man konnte noch nicht telefonieren. Das kam erst 2-3 Jahre später. Telefonieren, das musste man noch mit Telefonkarten machen, das war noch ganz kompliziert. Das heißt, es war wirklich etwas ganz Besonderes, dann auch nach Hause zu Freunden Kontakt zu pflegen, wie man es so tut heutzutage mit Skype. Da mache ich mal ein Telefonat mit Japan und ein Telefonat mit Amerika und dann ruft plötzlich jemand an, der nur 2 Büros weiter sind, auch mit Skype. Und es ist eigentlich alles das Gleiche. Ich glaube, dadurch kann man Freundschaften auch, und in meinem Fall ist das sicherlich so gewesen, also auch über große Weiten hinweg weiter pflegen, den Kontakt zu meinen Eltern und Geschwistern, Freunden. Und das ist wichtig. Jetzt bin ich nun in Florenz und seitdem ich hier bin, also habe ich Besuch von Freunden, auch von solchen, mit denen ich also seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr hatte. Und das ist auch sehr schön. Der einzige Nachteil ist, ich habe nicht genügend Zeit, wirklich mit denen dann auch jeweils durch die Uffizien zu gehen oder zu Abend zu essen oder so. Manche kann ich dann einfach nur kurz begrüßen. Das ist der einzige Wermutstropfen.
Sie hören das Tischgespräch heute mit Eike Schmidt, dem Direktor der Uffizien in Florenz. Und er hat sich als Wunschmusik ausgesucht ein Stück Jazz oder man kann auch sagen Weltmusik, das Reichel Touré Collective, ein Duo mit Musikern aus Israel und Mali. Der Titel Experience von dem Album Tel Aviv Session. Das war der Musiktitel Experience von dem Jazz-Duo Reichel Touré Collective und dem Album Tel Aviv Session. Wunschmusik von Eike Schmidt, dem heutigen Gast. Er ist seit ungefähr 1,5 Jahren Direktor der Uffizien in Florenz, eines der ältesten und meistbesuchten Museen der Welt. Herr Schmidt, man kann nicht über Florenz, die Uffizien, die Renaissance sprechen, ohne über die Dynastie der Medici zu reden, unter der diese Stadt im 15., 16. bis ins 17. Jahrhundert hinein zu dieser unglaublichen Blüte gekommen ist. So viele Menschen, die in der damals bekannten Welt, in der Kunst, der Architektur, der Wissenschaft einen Namen hatten, sind hierher gekommen und haben hier gelebt und diese Stadt zu dieser großen Blüte geführt, die heute noch auch in der Kunstsammlung dokumentiert ist. Wie kommt das? Wie ist diese Blüte zu erklären?
Und die Medici haben Kunstförderung auf eine ganz eigene Weise betrieben. Sie haben nicht nur dem antiken Mäzenas nachgefolgt, sondern sie haben ein ganz eigenes Programm entwickelt, Kunst, aber auch Wissenschaft zu fördern. Das ist sehr wichtig, dass Kunst und Wissenschaft parallel gefördert wurden im 15. Jahrhundert, als Florenz eine Republik war. Das heißt, die Medici, um sich hervorzutun, mussten und wollten tatsächlich durch ihre großzügigen Spenden für die Republik Florenz. Das heißt also nicht nur, um sich selbst zu dekorieren, nicht nur, um ihren eigenen Reichtum zur Schau zu stellen, sondern tatsächlich, um zu zeigen, was sie für die Gemeinschaft der Florentiner tun, haben sie also antike Literaturforschung gefördert, auch ganz besonders, und dann aber auch die Kunst gefördert, also halt die Architektur, die Malerei und die bildende Kunst. Und das ist etwas, was dann schon im 16. Jahrhundert legendär war. Giorgio Vasari, der Hofmaler und Hofarchitekt der Medici des Prinzipats, das war also nachdem Florenz dann keine Republik mehr war, sondern wieder in den Stand des frühabsolutistischen Adels Staates zurückgekehrt ist. Man sieht, dass die Geschichte nicht immer nur fortschreitet, sondern auch manchmal zurückschreitet. Die haben sich aber ganz genau darauf besonnen und in der Tat auch dann in ihrer Kunstförderung zur Zeit des 16., 17. und 18. Jahrhunderts, bis sie dann ausgestorben sind, die Kunst wirklich ganz mit der Gemeinschaft der Florentiner, des ganzen toskanischen Staates gefördert und wirklich ganz parallel zur Wissenschafts- und Literaturförderung. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie ein ganz separates Phänomen, das ausschließlich die bildende Kunst gefördert wurde. Innerhalb der bildenden Kunst wurden dann verschiedene Medien und verschiedene Genera zu verschiedenen Zeiten dann mehr oder weniger gefördert. Im 16. Jahrhundert vor allem die Skulptur, die große Skulptur Michelangelo, war ja Florentiner, hat den David noch für die Republik Florenz geschaffen und die Medici hatten dann ihren eigenen Hofbildhauer Baccio Bandinelli, der ein Pendant für den David geschaffen hat, Herkules mit Kakus. Aber gleichzeitig haben die Medici versucht, Michelangelo zurückzuholen nach Florenz. Es ist ihnen nicht gelungen, aber kurz nach Michelangelos Tod ist es ihnen gelungen, seinen Leichnam nach Florenz zu bringen. Das heißt, er wurde dann mit größten Staatsfeierlichkeiten und einem Staatsakt in Santa Croce beigesetzt und auf Kosten des Staates und der Accademia del Disegno, der ersten Kunstakademie, die von Vasari auch gegründet wurde und unter der Schirmherrschaft der Medici stand, dann ein großes Grab für ihn in Santa Croce errichtet. Das ging weiter im Barock. Der Florentiner Barock war lange Zeit, jahrzehntelang eine Art Nachmanierismus, der sich nur zeitweilig den Barockneuerungen geöffnet hat. Dann kam es aber zu einem großen Durchbruch des Barocks unter Cosimo III. Der Medici. Und es war dann genau zu der Zeit auch, dass eine bayerische Prinzessin Violante Beatrix als zukünftige Schwiegertochter des Großherzogs nach Florenz kam. Sie wurde dann Gouverneurin von Siena und hat dort also zahlreiche Neuerungen eingeführt, von denen einige auch noch bis heute bestehen. Und sie ist also auch heute noch sehr beliebt in Siena, der Konkurrenzstadt von Florenz, die also seit dem späten 16. Jahrhundert von Florenz besiegt war und Teil der Toskana seitdem ist, während umgekehrt eine Medici-Prinzessin an den Hof nach Düsseldorf ging, Anna Maria Luisa de Medici, und nachdem ihr Mann verstorben war, wieder zurückkehrte nach Florenz als Witwe, und dann kam es heraus, dass sie tatsächlich die allerletzte Medici war. Sie hat dann tatsächlich einen wichtigen Staatsvertrag gemacht. Und zwar ist es der, der festlegt, sogenannte Patto di Familia, der festlegt, dass die Kunstwerke von Florenz die Stadt nie verlassen dürfen, sondern an die Stadt Florenz gebunden sind. Das heißt, die Habsburg-Lothringer, die dann hier Großherzöge wurden, konnten die Kunstwerke nicht wegbringen. Und das taten sie dann auch nicht. Es gab ganz, ganz wenige Kunsttausche im späten 18., frühen 19. Jahrhundert, in dem dann andere Galerien auf habsburgischem Territorium dann, um verschiedene Schulen besser zu repräsentieren, dann Werke ausgetauscht haben. Das ist aber ein ganz peripheres Phänomen, denn die ganz, ganz großen Kunstschätze sind in Florenz geblieben und werden auch immer in Florenz bleiben. Ich meine, sie sind auch so sehr an Florenz gebunden. Ich sollte auch noch hinzufügen, dass tatsächlich die Habsburg-Lothringer nicht nur nicht die Kunstwerke wegbrachten, sondern umgekehrt eine neue Blüte, also vor allem Peter Leopold, der jüngere Bruder des Kaisers, hat hier in Florenz alle möglichen Neuerungen, Reformen eingeführt, noch vor der Französischen Revolution. Aber Florenz war der modernste Staat in ganz Europa, in der ganzen Welt, vor der Französischen Revolution, vor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, und hat auch ganz aktiv die erste Museumsreform der Uffizien durchgeführt. Und was wir heute tun, ist die zweite Museumsreform. Aber Peter Leopold hat die erste durchgeführt und hat das Museum umgewandelt von einer Schatzkammer in eine wirkliche Forschungsinstitution. Es ging also um Forschung und Lehre, das war ihm wichtig. Und seitdem wird das in den Uffizien betrieben. Und er hat die Sammlung vergrößert, er hat Privatsammlungen aufgekauft, in die Uffizien eingebracht. Er hat also zu einer weiteren großen Blüte der Museen und überhaupt der Toskana geführt.
Sie haben den Architekten der Uffizien, Giorgio Vasari, vorhin erwähnt. Es gibt aus dieser Zeit, die Uffizien sind ja ursprünglich als Verwaltungsgebäude für das Großherzogtum gebaut worden. Es gibt aus dieser Zeit auch noch einen Gang, der den Palazzo Vecchio, also das Machtzentrum der Großherzöge, heute noch Sitz der Stadtregierung von Florenz, verbindet mit den Uffizien. Dann geht er als erster Stock über den Ponte Vecchio, über den Arno, also hinüber bis zum Palazzo Pitti. Sie haben mal eine historische Parallele formuliert. Das wäre so, als würde man in Washington das Weiße Haus mit dem Kapitol verbinden. Dieser Gang mit dem schönen Namen Corridoio Vasariano war jahrelang für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Sie wollen ihn jetzt wieder öffnen und zu einem Teil des Museums machen. Was haben Sie da genau vor?
Also der Gang war eigentlich seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr für das Publikum geöffnet. Seit den späten 90er Jahren gab es dann einzelne Öffnungen für Gruppen, sogar eine ganze Reihe von Gruppen, die dann reinkamen und mit Führungen dann für jeweils 45 Minuten durch den Gang durch konnten. Der Gang ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg seit den 70er Jahren als eine Art Depot benutzt worden für einige Teile der Sammlungen, für die im Inneren des Gebäudes einfach kein Platz war oder man keinen Platz schaffen wollte. Diese Bilder, vor allem ein bedeutender, aber nicht vollständiger Teil der Sammlung an Selbstporträts, sind nie für diesen Gang geschaffen worden, sind auch nicht wirklich gut zu sehen, denn es gibt immer Gegenlicht. Man kann das auch gar nicht wirklich ausleuchten. Und dieser Gang ist vor allem auch nicht den heutigen Feuerschutzbestimmungen gerecht. Das heißt, man muss als allererstes Notausgänge einbauen. Das ist der wirkliche, sagen wir mal, rein verwaltungsmäßige Grund, warum hier überhaupt etwas gemacht werden muss. Aber wenn wir schon am Arbeiten sind, dann sollten wir doch wirklich alles machen, was man machen kann. Der Gang sieht in einigen Teilen überhaupt nicht schön aus. Zum Beispiel die Decken, die eingezogen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg, um den Gang wieder herzurichten mit sehr, sehr billigen und auch nicht sehr funktionierenden Lampen, die sehr gelbes Licht, also wie es damals üblich war, dann ganz allgemein in den Gang werfen. Also gerade genügend, dass man nicht stolpert, aber weder die Kunstwerke vor allem, aber auch die Aussichten über Florenz können nicht genossen werden. Dadurch, dass man es als Depot benutzt hat, um das zu ermöglichen, hat man viele der Fenster dann mit dichten Vorhängen verschlossen. Und dann bekommt man eben gar nicht diese wunderbaren Ausblicke. Im Grunde genommen geht es ja um eine gegenseitige Durchdringung von Innenraum und Außenraum. Man hat wunderbare Ausblicke über die Stadt. Die Medici haben das auch zu Spionagezwecken benutzt, denn wenn man das Fenster, sind diese berühmten Rundfenster, die in der Florentiner Architektur vorkommen, die aussehen wie größere Bullaugen. Und wenn man die öffnet, dann kann man jedes Wort, was auf der Straße gesprochen wird, verstehen. Längst vor Edward Snowden, längst vor der NSA haben die Medici also hier ihre Bevölkerung belauscht mit diesem Gang, der eben tatsächlich durch die ganze Stadt, durch das Zentrum der Stadt durchgeht. Der Ursprung architektonisch ist ein Wehrgang, das heißt etwas, was wir vielfach an Stadtmauern über Stadtmauern haben. Hier ist es aber ein Gang, der durch die Mitte der Stadt durchgelegt ist, um die Residenz, den Ort, wo die Medici gewohnt haben, und dann das Verwaltungszentrum zu verbinden. Es ist ein Gang, der im Grunde genommen die Regierungsprinzipien der frühen Neuzeit architektonisch versinnbildlicht und auch viele Funktionen des Staates eben in sich vereinigt. Dann auch im Laufe der Geschichte jeweils verschiedene andere bedeutende Rollen hatte, die wir nicht vergessen sollten. Also die deutsche Armee während des Zweiten Weltkriegs hat ja den Otrano in die Luft gesprengt und Teile auch der Uffizien beschädigt. Und die Resistenza, die gegen die Nazi-Besatzung gekämpft hat, hat den Vasari-Korridor dann benutzt als Weg, um Menschen, Nachrichten von der einen Arno-Seite zur anderen Arno-Seite zu bringen, was dann zur Befreiung von Florenz aus sich selbst heraus, noch bevor dann die Alliierten ankamen, geführt hat und das ermöglicht hat. Das ist auch ein ganz wichtiger Moment in der Geschichte des Vasari-Korridors. Außerdem ist der große Vorteil, wenn man durch diesen Korridor dann durchkommt, ist man unmittelbar auf der anderen Arno-Seite, Palazzo Pitti, und kann dann die dortigen großen Kollektionen, die dortigen Sammlungsbestände ansehen, in der Galleria Palatina, im Schatz der Großherzöge, im jetzt neu aufzubauenden Museum der Mode und des Kostüms. Es gibt eine Kostümgalerie derzeit und das bauen wir aus, das verdoppeln wir zu einem großen Museum der Mode und des Kostüms. Dann gibt es die Boboli-Gärten natürlich mit ihren einzigartigen botanischen Schätzen, unter anderem verschiedene Zitronensorten, von denen wir ganz genau wissen, in welchem Jahr im 17. und 18. Jahrhundert sie in Florenz eintrafen. Das sind also tatsächlich die Nachkommen dieser Zitronen noch, die heute dort leben und noch weiter gepflegt werden. Das ist auch ein Element, dem ich ein größeres Augenmerk jetzt schenke. Ich habe zum Glück konnte ich eine Spezialistin, eine Botanikerin gewinnen von einem anderen Ministerium, die also rüberkam, um dann wirklich auch den Garten entsprechend zu erforschen und zu pflegen mit unserer Schar von Gärtnern.
Also eine Menge zu sehen in der Florentiner Innenstadt, auch außerhalb der Gemäldesäle. Herr Schmidt, Italien ist ja eins der Länder in der EU mit sehr, sehr großen Finanzproblemen. Gibt es irgendjemanden in Italien, der fordert, dass die Uffizien einen Teil ihrer Kunstbestände veräußern sollen, um den Staat finanziell zu sanieren oder den Betrieb des Museums zu ermöglichen? In Deutschland löst diese Forderung ja immer Proteststürme in der Kulturszene aus, wenn museales Eigentum auf den Kunstmarkt gebracht wird.
Ja, und mit meiner Erfahrung in Amerika kann ich sagen, auch ich würde mich diesen Protesten anschließen, denn in solchen Fällen saniert man nur ganz kurzfristig. Also man bessert die Quartalsbilanz auf, aber langfristig gräbt man sich natürlich die Zukunft ab. Also man sägt auf dem Ast, auf dem man sitzt, wenn man seine Kunstschätze verkauft. Das andere, was häufig missachtet wird, ist, und das ist eine Praxis der amerikanischen Museen, dass man tatsächlich dort häufig Dinge verkauft, deswegen allerdings auch, weil man vielfach dann ganze Schenkungen bekommt, von denen man von vornherein weiß, dass man eigentlich nur 2 oder 3 Bilder möchte und die anderen muss man dann mitnehmen, bis dann der Schenker oder dessen unmittelbaren Nachkommen vielleicht nicht mehr da sind. Das heißt, die sind dann ewig im Depot und dann werden sie veräußert. Aber was man immer wieder sieht, ist, dass man genau im falschen Moment verkauft. Denn um verkaufen zu können für ein Museum in Amerika, muss man darlegen, dass dieses Kunstwerk völlig unwichtig ist. Und was nun häufig passiert ist, da wird dann ein Werk gekauft mit einer großen Zuschreibung und dann wird es im Laufe der Jahre dann degradiert. Man sagt ja, es ist nur noch Schule von oder so und dann geht es ins Depot und dann lagert es dort nochmal und dann gibt es irgendjemand, der sagt Nachfolger von und dann wird es in einer Auktion eingegeben. Und was regelmäßig passiert, das ist dann tatsächlich, dass mehrere von diesen Werken aus Museumsbestand, da gibt es dann irgendwelche findigen Kunsthändler, die kaufen und entdecken sie, ja nein, das ist ja doch von dem und da gibt es ja das Dokument. Das passiert regelmäßig eigentlich und das ist etwas, was einen dann warnen sollte. Es ist tatsächlich so, wenn man mehr an die Gegenwart rangeht, also die Gegenwartskunst, die in den 60er und 70er Jahren gesammelt wurde, Museen, die gerade dort besonders stark sind, es ist natürlich tatsächlich, wenn man es jetzt mit ein bisschen Abstand sieht, nicht jedes einzelne Werk von gleicher Bedeutung geblieben, wie man sich das damals so vorgestellt hat. Das ist also auch eine Warnung dagegen, zu raffgierig anzukaufen und zu sehr der Mode des Tages zu folgen. Im Grunde genommen ist es aber für die meisten europäischen Museen, die über so viele Jahre entstanden sind, keinesfalls empfehlenswert, Werke zu verkaufen. Es gibt aber ganz andere Möglichkeiten, dass man ein Museum wirtschaftlicher führen kann und auch in den Uffizien zum Beispiel. Wir sind derzeit schon dabei, also unser Museum 100%ig selbst zu finanzieren. Durch die Eintritte, aber auch zum Beispiel durch Bildrechte, durch Gebühren, wenn Filmteams kommen. Wir haben regelmäßig irgendwelche Leute aus Hollywood, die irgendwelche Filme hier drehen möchten. Da kassieren wir entsprechende Gebühren. Wir machen also tatsächlich ein Plus in den Uffizien. Alle unsere laufenden Kosten sind gedeckt und wir geben 20% unserer Einnahmen an die Stadt Florenz und 20% weitere an den Staat in Rom. Das heißt also, wir sind wirtschaftlich sehr gesund aufgestellt und wir sind tatsächlich dabei, das noch weiter zu verbessern.
Gibt es umgekehrt heute auch noch mäzenereiche Personen oder gut situierte Unternehmen, die Ihnen helfen, Bilder zu erwerben, Bilder zu restaurieren, das Museum insgesamt moderner zu gestalten?
Das gibt es auch, gerade was Restaurierungen von Kunstwerken angeht. Das hat sich gezeigt, das kommt sehr gut an und das ist ja auch etwas, was sehr, sehr wichtig für uns ist. Wir schreiben den Namen der Firma oder des Menschen, der für eine Restaurierung bezahlt hat, auf die Beschriftung unter den Titel und die Erklärung des Bildes oder der Statue. Und da bekommt man natürlich also mit über 2 Millionen Besuchern im Jahr plus 1,4 Millionen im Palazzo Pitti und Boboli Garten, da bekommt man natürlich jede Menge Aufmerksamkeit und zudem werden Pressekonferenzen veranstaltet, wenn so eine Restaurierung abgeschlossen ist. Das gibt es also auch. Das ist etwas, was dem Gönner, dem großzügigen Mäzen, dann tatsächlich auch sehr positive Nachrichten bringt und uns wirklich hilft, Werke zu restaurieren, die wir sonst nicht restaurieren könnten oder die wir sonst in die Warteschlange stellen müssten, um dann restauriert zu werden.
Ich möchte Sie zum Ende dieses Tischgesprächs, Eike Schmidt, gerne einladen zu einem kleinen Spiel. Ich beginne einen Satz und Sie ergänzen ihn. In Florenz zu leben und zu arbeiten, das ist für mich
ein Traum, der Wirklichkeit geworden ist.
Man merkt mir an, dass ich Deutscher bin, wenn ich
um 7 Uhr ins Büro komme.
Was sagen die anderen dann? Oder ist noch keiner da?
Die Nachtschicht ist noch da und die freut sich natürlich. Und manchmal beginnen wir zusammen einen Kaffee zu trinken.
Wie viele Tassen Espresso trinken Sie pro Tag?
Das allererste, was ich morgens tue, wenn ich aus dem Bett gehe, ist immer wieder Espresso. Und das ist dann gleich nicht nur ein doppelter, sondern ein vierfacher Espresso. Also das braucht man dann schon.
Das macht wach.
Das macht wach. Und dann im Laufe des Tages kommen gar nicht so viele Espressi dazu. Das ist dann, vielleicht genehmige ich mir mal noch einen Cappuccino hier und da. Aber zu viel darf es ja auch nicht sein. Und ab dem Nachmittag dann rigoros grüner Tee. Also das ist etwas, das sonst würde man ja immer 24 Stunden durchmachen und dann nach ein paar Tagen völlig da niederlegen.
Wenn ich mich durch und durch italienisch fühle, dann?
Ich fühle mich nie durch und durch italienisch. Also insofern ist das etwas, da müssen wir dann wirklich in den Konjunktiv abgehen.
Wenn ich für einige Zeit im Florenz der Renaissance leben könnte, würde ich
mich mit all den Künstlern im Umkreis der großen Meister unterhalten, die heute vergessen sind, um herauszufinden, welche Teile an den Gemälden oder an den Skulpturen Sie gearbeitet haben und wo Sie geholfen haben.
Meinen Schreibtisch räume ich auf, wenn?
Normalerweise am Wochenende. Und was Sie jetzt hier sehen, das ist ein totales Chaos. Das ist entstanden in weniger als 48 Stunden. Also montags ist immer der vollste Tag.
Wir haben jetzt knapp eine Stunde gesprochen über Sie, die Vergangenheit und die interessante Zukunft dieses Museums. Wer jetzt denkt, ich muss da unbedingt noch mal hin oder vielleicht ich muss zum ersten Mal in die Uffizien, um mir dieses Museum anzuschauen, wie viel Zeit soll er mitbringen?
So viel wie möglich. Es geht nicht unter einem Tag natürlich. Was wichtiger ist allerdings, ich rate jedem zwischen November und März zu kommen. Dann sind die Schlangen viel, viel kürzer. Dann sind die Räume viel, viel weiter. Es macht viel mehr Spaß.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.